ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Die Themen aus Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Eine rechtsextremistische Anschlagsserie in Berlin-Neukölln hat ganze 4 Jahre lang einen Untersuchungsausschuss beschäftigt. Es geht um mindestens 70 Straftaten. Lange sind die Ermittlungen erfolglos geblieben. Und es hat sich die Frage gestellt, ob es möglicherweise bei der Polizei rechtsextreme Netzwerke gegeben hat, die die Aufklärung behindert haben könnten. Jetzt hat der Ausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses seinen Abschlussbericht vorgelegt und unsere Landespolitikreporterin Sabine Müller kennt die Details.
Dieser Ausschuss war eine Herkulesaufgabe, sagt der grüne Vorsitzende Vassili Franco.
Bis heute hatten wir insgesamt 60 Sitzungen durchgeführt, 100 Zeuginnen und Zeugen vernommen und dabei rund 333 Stunden an Vernehmungen und Beratungen absolviert. Über 500.000 Seiten Akten.
Dass die 4-jährige Arbeit viele Erkenntnisse gebracht hat, ist Konsens. Allerdings sind sich die Fraktionen nicht immer einig, was Bewertung und notwendige Konsequenzen angeht. Deshalb gibt es nicht nur den Hauptbericht, der mit der Mehrheit von CDU und SPD beschlossen wurde, sondern auch 2 Sondervoten. Eines von Grünen und Linken und eins der AfD, wobei deren Vertreter aus Krankheitsgründen aber fast nie im Ausschuss war. Der Hauptbericht sieht Defizite, vor allem bei Polizei und Staatsanwaltschaft, bei der personellen und technischen Ausstattung, aber auch bei Strukturen. Diese Defizite hatten Folgen, sagt die SPD-Abgeordnete Wiebke Neumann.
Die haben die Aufklärung der Taten erschwert und die haben vor allem auch das Vertrauen der Betroffenen in staatliches Handeln stark gestört und belastet.
Bei Sicherheitsbehörden und Justiz sei zu spät erkannt worden, dass es sich um eine Serie von Anschlägen handelte und nicht um Einzeltaten. Die Staatsanwaltschaft habe manche Verfahren zu früh eingestellt. Der Informationsaustausch zwischen den Behörden hätte besser laufen müssen. All dies bemängelt der Ausschuss. Die Kritik von Grünen und Linken fällt noch deutlich härter aus.
Der Berliner Verfassungsschutz hat beim Umgang mit dem Neukölln-Komplex in seiner Aufgabe schlicht versagt. Weder kam er seiner gesetzlichen Funktion als Frühwarnsystem nach, noch gab es einen Beitrag zur Aufklärung der Straftatenserie,
sagt André Schulze von den Grünen. Der CDU-Abgeordnete Stefan Starnfuß betont, ein schwerer Verdacht habe sich im Ausschuss nicht erhärtet. Es gebe keine Anhaltspunkte für rechtsextreme Netzwerke in der Polizei.
Es gab auch keine belastbaren Hinweise darauf, dass Polizistinnen und Polizisten absichtlich weggeschaut haben und Ermittlungen bewusst verhindert haben.
Sowohl der Hauptbericht als auch die Sondervoten enthalten viele Empfehlungen. Es geht unter anderem um bessere personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden, mehr technische Kompetenzen, mehr Aus- und Fortbildungen und bessere Informationsflüsse, damit Gewaltschutz immer Vorrang habe. Im Hauptbericht wird gelobt, bei Sicherheitsbehörden und Justiz seien bereits Lehren gezogen und Veränderungen umgesetzt worden. Aber nicht die richtigen, beklagt der linken Abgeordnete Niklas Schrader mit Blick auf zusätzliche Befugnisse für die Polizei.
Diese Befugnisse adressieren die Probleme, die wir festgestellt haben, nicht.
Betroffene und zivilgesellschaftliche Gruppen zeigten sich enttäuscht vom Abschlussbericht. Er sei zu lasch und dürfe kein Schlussstrich sein. Der grüne Ausschusschef Franco appellierte an den schwarz-roten Senat, die Empfehlungen ernst zu nehmen und Veränderungen anzustoßen. Der aktuelle Senat hat dafür allerdings kaum noch Zeit. Bei den nächsten Koalitionsverhandlungen nach der Wahl dürften diese Fragen dann eine Rolle spielen.
Soweit Landespolitikreporterin Sabine Müller über den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum sogenannten Neukölln-Komplex. In Brandenburg fehlen Lehrerinnen und Lehrer, und zwar so viele, dass der zuständige Bildungsminister Alarm schlägt. Der Stundenplan kann wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Martin Adam ist unser Landespolitikreporter in Potsdam und er erklärt zunächst, wie groß das Problem ist.
Naja, das ist schon massiv. Also das merkt man allein daran, dass eben Gordon Hoffmann, der ist ja auch gerade erst seit dem Frühjahr Bildungsminister, jetzt schon mit so deutlichen Worten so klar rausgeht, um diese ja doch auch dramatische Lage zu beschreiben. Er sagt, es gibt so wenig Lehrerinnen und Lehrer, dass die Stundentafel im kommenden Schuljahr nicht überall garantiert werden kann. Stundentafel, das sind die Vorgaben, wie viele Stunden in welchem Fach unterrichtet werden müssen, und das kann sein, dass die unterschritten werden. Und Hoffmann sagt im Politik-Podcast Moment mal Brandenburg, sein Ziel sei jetzt, dafür zu sorgen, dass trotzdem Brandenburger Schulabschlüsse bundesweit weiterhin anerkannt werden. Also Das macht die Dramatik schon deutlich, dass es möglicherweise nicht jetzt, aber doch perspektivisch so weit kommen könnte, dass man mit einem Schulabschluss aus Brandenburg sich nicht mehr überall bewerben kann, nicht mehr überall studieren kann.
Der brandenburgische Bildungsminister Hoffmann will das Problem lösen. Was er sich für Maßnahmen hat einfallen lassen, fasst unser Beobachter so zusammen.
Gordon Hoffmann hat jetzt verschiedene Ideen. Er betont vor allem, dass die immer noch ja relativ neue Brandenburger Landesregierung aus SPD und CDU 250 neue Stellen für Lehrkräfte geschaffen hat oder schaffen wird. Das relativiert sich dann aber dadurch, dass SPD und BSW vor knapp einem Jahr 345 Stellen gestrichen haben. Das heißt, in Summe ist es immer noch eine Kürzung, wenn auch eine etwas kleinere. Die Schulämter suchen nach neuen Lehrerinnen und Lehrern, sagt Hoffmann. Es wird aber vor allem darauf hinauslaufen, dass die Schulverwaltung versucht, Brandenburger Lehrkräfte dazu zu bewegen, in anderen Schulen zu unterrichten. Also praktisch heißt das, im sogenannten Speckgürtel im Bereich um Berlin sind die Schulen dann doch noch ganz gut ausgestattet, weiter in der Fläche nicht. Dass man also versucht, Lehrerinnen und Lehrer dazu zu bewegen, woanders hinzugehen zum Arbeiten, am Anfang freiwillig, unter Umständen, sagt Hoffmann, auch dienstrechtlich per Anweisung.
Und die Reaktionen darauf, wie sehen Eltern und Lehrer die Vorschläge des Ministers?
Gordon Hoffmann kann jetzt erstmal relativ frei sprechen. Er ist ja der erste Bildungsminister in Brandenburg von der CDU. Er muss sich also nicht vorwerfen lassen, dass er oder seine Partei früher was falsch gemacht haben und mitverantwortlich sind für das Problem. Bei der Bildungsgewerkschaft GEW macht man jetzt trotzdem den großen Bogen, den weiten Blick auf und sagt, seit etwa 15 Jahren warne man eben schon vor Lehrermangel. Der GEW-Vorsitzende Günther Fuchs sagt, auch Zwangsversetzungen von Lehrern innerhalb des Landes in andere Bereiche, das hat man alles schon mal ausprobiert Anfang der 2000er, das habe alles nicht gut funktioniert. Es führe keinen Weg daran vorbei, eben attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass mehr Menschen, dass vor allem neue Menschen, die nicht schon im System arbeiten, Lust darauf haben, als Lehrerin oder Lehrer zu arbeiten, aber das kostet alles Geld. Und vom Landeselternrat heißt es, man könne ja zum Beispiel Pädagogen aus dem Kita-Bereich, wo der Bedarf sinkt und wo Stellen frei werden, halten, weiterbilden und in den Schulen einsetzen. Weniger Unterricht, das könne auf jeden Fall nicht die Lösung sein.
Die Bildungskrise in Brandenburg und wie darüber debattiert wird. Martin Adam war das, Landespolitikreporter in Potsdam. Die Debatte über Reformen an den Schulen geht also in die nächste Runde.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Eine besondere Veranstaltung in Berlin feiert diese Woche ihr 10-jähriges Jubiläum. Eine Veranstaltung, die ganz klein angefangen hat mit dem Mut von einem Mann, von Martin Schulz aus Pankow.
Psychische Erkrankungen gehören zum Leben. Sehr viele Menschen erleben eine psychische Erkrankung im Laufe ihres Lebens, manche längere Zeit und chronisch. Und es muss ganz normal werden, auch darüber zu sprechen.
Ein Ausschnitt war das von einem Video von Martin Schulz von vor 10 Jahren, als er mit Uwe Wegener den ersten Lauf für seelische Gesundheit in Berlin vorbereitet. Damals auf dem Tempelhofer Feld. Übermorgen am Freitag finden der Markt und der Lauf für seelische Gesundheit zum 10. Mal statt, nun am Obernhafen Kreuzberg. Das alles, um über psychische Erkrankungen zu informieren, Stigmatisierung abzubauen und Zusammenhalt zu stärken. Natürlich ist es kein Zufall, dass sich Martin Schulz und Uwe Wegener ehrenamtlich für das Thema stark machen. Beide haben selbst schwere Krisen erlebt. Martin Schulz erzählt.
Fast immer ist es mir gelungen, dann auch durch Laufen oder andere sportliche Aktivitäten Depressionen zumindest ein bisschen abzumildern, sodass ich seltener in die Klinik musste, als vielleicht ich sonst gemusst hätte. Und deswegen war für mich Sport und Bewegung die beste Therapie. Und das versuchte ich damals, 2015, als Idee dann auch, dem Uwe und anderen zu vermitteln. Und das ist ja ganz gut gelungen, denke ich.
Schnell kam zum Lauf noch der Markt für seelische Gesundheit dazu, inzwischen am Obernhafen in Kreuzberg. Etwa 100 Organisationen, Betroffene, Angehörige und Fachkräfte aus der Psychiatrie treffen sich, um Informationen und Erfahrungen auszutauschen. Uwe Wegener und sein Selbsthilfeverein Bipolaris organisieren das Ganze.
Das Unterstützungssystem ist so komplex hier in Berlin und so undurchschaubar, dass es einen Ort braucht, wo man zeigen kann, und auf die Ideen kommen kann, das und das kann mir helfen, wenn ich psychisch krank bin.
Uwe Wegner und Martin Schulz haben inzwischen gelernt, mit ihren psychischen Erkrankungen umzugehen. Ein Therapiehund, viel Bewegung und soziale Kontakte helfen zum Beispiel Martin Schulz, der als Integrationsfachkraft im Jobcenter arbeitet, stabil zu bleiben.
Und natürlich dieses offene Umgehen mit der psychischen Erkrankung bei mir seit 10 Jahren, das hilft mir enorm. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss nicht so tun, als ob es mir gut geht. Wenn es mir mal wirklich ein bisschen krisenhaft geht, dann kann ich das auch sagen und stehe dazu. Das habe ich früher nicht gekonnt.
Auch Uwe Wegner hat längst akzeptiert, dass die bipolare Erkrankung zu seinem Leben gehört. Der 62-Jährige kennt manische und depressive Phasen. Er hat aus seinen Krisen gelernt, gibt inzwischen seine Erfahrungen an andere weiter.
Es hilft mir selber, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Es hilft mir, mit meiner Erkrankung besser umzugehen. Aber es macht auch einfach Spaß zu sehen, wenn ich andere Leute ein kleines Stück weiterbringen kann.
Die beiden Initiatoren bereiten sich heute auch sportlich auf ihr Herzensevent vor. Im Park mit Dehnen und Laufen.
Ja, Uwe, so geht das. Vorbereitung ist alles für den großen Tag.
Der große Tag ist übermorgen Freitag am Obernhafen mit über 60 Infoständen beim Markt und ab 17 Uhr beim Lauf für seelische Gesundheit. Jeder läuft so viele Runden, wie er mag. Für Uwe Wegner und Martin Schulz wieder ein großer Tag, bei dem sich psychisch Erkrankte nicht mehr verstecken müssen.
Und jetzt noch zu einer Dauerbaustelle bei der Bahn, die jeden Tag Zehntausende nervt. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird der Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin umgebaut. Abschnitt für Abschnitt wird von der Deutschen Bahn modernisiert. Seit inzwischen 4 Jahren ist der komplette vordere Teil des Bahnhofs von Bauzäunen abgesperrt. Hier wird die S-Bahn-Halle neu gemacht. Heute nun hat die Deutsche Bahn einen Blick hinter die Absperrung gewährt und zu einem Rundgang auf die Baustelle eingeladen. Und rbb24-Inforadio-Reporter Hans Gerbroth war dabei.
Für die versammelten Journalisten wird der Bauzaun zur Seite geschoben und rein geht es in eine dunkle, große Halle. Das soll die neue S-Bahn-Halle werden.
Ich habe nur eben gesagt, ich kenne die S-Bahn-Halle noch ein bisschen anders. Also das ist jetzt der neue Vintage-Look.
Mit Vintage-Look meint DB-Konzernbevollmächtigter für Berlin-Brandenburg Alexander Kaczmarek die nackten Betonwände und großen unverkleideten Stahlstützen, die einen hier anstarren. Es sieht alles noch sehr nach Rohbau aus. Wenn die Eingangshalle fertig ist, sollen hier 25 Läden einziehen. Alle Fahrgäste, die zur S-Bahn wollen, werden hier mal durchströmen. Ende 2028 soll es soweit sein. Dabei wollte man eigentlich schon 2027 fertig sein.
Die Verzögerung kam zustande aufgrund von Baugrunduntersuchungen, von flächendeckenden Sanierungsbedarfen, die man punktuell in den Untersuchungen im Vorfeld nicht erkennen konnte.
Das erklärt Projektleiter Thorsten Schulz. Was er meint, eigentlich wollte man nicht kernsanieren, musste man aber. Die Substanz hat nicht mehr getragen und konnte die neuen Brandschutzanforderungen nicht erfüllen. Also einmal alles neu. Das ist auch das Stichwort für die Glas-Stahl-Konstruktion über den Fernbahngleisen. Die ist nämlich als nächstes dran. Mit einem Lastenaufzug geht es gut 20 Meter hoch auf das Dach. Ein schöner Ausblick, interessant ist aber, was unter den Füßen bald passiert.
Es wird einmal komplett bis auf das Primärtragwerk rückgebaut und wieder neu aufgebaut. Also eine Sanierung, wo man auch eigentlich sagen könnte, man könnte auch eigentlich alles mal abreißen und wieder neu bauen. Aber auch hier Thema Denkmalschutz. Von daher sind wir im Bestand und müssen den Vorgaben entsprechend dann die Halle nur sanieren und dürfen sie nicht abreißen und neu bauen.
Bis 2029 will Projektleiter Schulz mit der Fernbahnhalle fertig sein. Ab Montag bietet sich eine gute Gelegenheit, um loszulegen. Denn bis Mitte Dezember wird im Zuge der Stadtbahnsanierung sowieso kein Regio und kein Fernzug mehr am Zoo halten. Von den dauerhaften Bauarbeiten sind die Fahrgäste nicht begeistert.
Es ist halt immer noch nicht fertig und es zieht sich halt doch in die Länge.
Also meine Hoffnung ist gering, dass es jemals fertig wird, weil wenn es an der einen Stelle fertig ist, fängt es an der anderen Stelle an.
Ein durchaus berechtigter Einwand, denn wenn die Hallen fertig sind, dann ist immer noch nicht Schluss. Als nächstes müssen dann sämtliche Bahnsteige neu gemacht werden. Endgültig fertig sein soll der Bahnhof Zoo im Jahr 2032. Gesamtkosten rund 250 Millionen Euro. doppelt so viel wie mal veranschlagt.
Über die Dauerbauarbeiten am Bahnhof Zoo in Berlin war das rb24-Inforadio-Reporter Hans Gerbot. Das wird uns dort also noch eine ganze Weile begleiten. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Sounds App. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.